Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen. Dies ist die Folge 702 des Audiocasts zu CC2TV. Ich begrüße alle, die wieder zuhören und warne schon mal, es wird teilweise wahrscheinlich etwas schwer werden, diese Themen, aber ich denke, man muss sie ansprechen, weil gerade in bestimmten Bereichen der Entwicklung, Wissenschaft und Forschung tut sich im Moment so viel, dass man ab und zu mal da drauf blicken muss, auch wenn man es vielleicht nicht bis in den letzten Winkel versteht, ich jedenfalls. Ja, deswegen habe ich da auch ein paar Themen rausgesucht und die werde ich gleich versuchen, so weit es mir möglich ist, verständlich rüberzubringen. Als erstes möchte ich Sie bitten, ein bisschen nachsichtig zu sein. Ich habe leichtes Fieber, habe Husten, Schnupfen, Heiserkeit, das hört man wahrscheinlich. Aber ich werde versuchen, mich hier durchzukämpfen, denn was nicht sofort zum Tode führt, macht uns nur noch härter. So blöde Sprüche hat man uns ja früher beigebracht. Ja. Und dann gibt es einige sehr aufmerksame Zuschauer, die das letzte Video vom Samstag, da war etwas anders. Dass das überhaupt Leute bemerkt haben, das zeugt davon, dass sie also wirklich genau hingucken. Und zwar, ich habe während der Moderation gesessen. Das ist das erste Mal seit endlos langen Zeiten. Früher hatten wir so einen Basteltisch, der war niedrig, da habe ich dran gesessen. Jetzt haben wir es an dem normalen Stehtisch auch so gemacht, weil ich kann nicht mehr so lange stehen. Ich hatte ja schon angedeutet, dass da so einige Sachen bei mir verschlissen sind, kaputt gegangen sind. Und wenn ich ein paar Schritte mehr als ein paar Schritte gehen muss, ja, und dann muss ich mich auch auf mechanische Hilfsmittel stützen oder setzen, damit das funktioniert. Das Alter schlägt zu, böse, grausam, aber kriegt mich nicht. Ja, dann waren einige Leute dabei, die mir zum Geburtstag gratuliert haben. Ich bedanke mich recht herzlich dafür. Aber es war auch Eigennutz, die waren nämlich der Meinung, ich soll sehen, dass ich noch lange weitermache. Ja, sehen wir mal wirklich, wie es denn dann so weitergeht. Aber genug des Gelabers. Ich werde jetzt, übrigens für die, die am Samstag die Sendung geguckt haben, natürlich nehme ich das jetzt mit einem dieser kleinen Mikrofone auf. Ich hatte es bei der letzten Audioproduktion auch schon und da kamen keine Hinweise darauf, dass es sich irgendwas geändert hatte im Klang. Und jetzt kann ich es ja verraten, jetzt werden einige wahrscheinlich plötzlich merken, es muss ja anders klingen, was ein anderes Mikrofon ist und so weiter. Okay, genug der Frechheiten. Ich werde jetzt hier meinen Jingle reinschmeißen und anschließend geht's mit dem ersten Thema weiter. Perovskit, Solarzellen. Perovskit Photovoltaik ist eine dieser Technologien, die sich anfühlt, als hätte jemand den Fast-Forward-Knopf in der Materialforschung gefunden. Innerhalb weniger Jahre sind Wirkungsgrade erreicht worden, die lange als Domäne von Silizium oder teuren Tandemarchitekturen galten. Der Haken ist so bekannt, dass er schon fast langweilig klingt und trotzdem ist er die eigentliche Hauptfigur. Stabilität. Perovskit sind empfindliche gegenüber Feuchtigkeit, Wärme, Lichtstress und elektrischen Feldern. Sie neigen zu Ionendrift, Grenzflächenreaktionen und Defektbildung. Das bedeutet praktisch, eine Zelle kann im Labor großartig aussehen, aber im Betrieb zickt sie, weil winzige strukturelle Unordnungen und chemische Baustellen mit der Zeit groß werden. Hier setzt die Arbeit aber an, die von den letzten Wochen eine ganze Menge Aufmerksamkeit bekommen hat. Ein Team mit Beteiligung der Xi'an Yantong-Universität, abgekürzt XJTU, falls jemand danach suchen will, und der Xiamen-Universität. Die berichten über ein Prozesskonzept, das sie Molecular Press Annealing nennen. Der Name verrät das schon, den Charakter. Es geht nicht nur darum, ein Material zu erfinden, sondern die Art, wie es zu Ende gebaut werden muss. In der Photovoltaik ist das oft der Unterschied zwischen einem Sensationsdiagramm und einem Produkt. Die Kristallisation, die Grenzflächen und die Defektchemie entstehen in den letzten Minuten der Verarbeitung. Und genau dort entscheidet sich, ob das Gerät in 1000 Stunden noch funktioniert oder schon nach 100 Stunden seine Parameter so weit verschoben hat, dass es nicht mehr funktioniert. Das Grundproblem lässt sich wie eine schlechte Stadtplanung, könnte ich sagen, erzählen. Ein Perovskit-Film besteht aus vielen Kristallkörnern, den sogenannten Grains. An den Korngrenzen und an Grenzflächen zu Transportschichten sammeln sich Defekte, also Zustände, in denen Ladungsträger hängen bleiben oder Rekombination wahrscheinlicher wird. Dazu kommt das Halogenid-Perovskit, die klassische Hochwirkungsgradsysteme, mobil im Ionen besitzen. Oder Betriebsspannung oder Wärme können Ionen wandern. Lokales Zusammensetzung kippt. Wandkanten verschieben sich und plötzlich wird aus einer sauberen Diode zum Beispiel eine driftende, hysteretische Bauteile. Das ist das Ergebnis. Jede Methode, die Defekte reduziert und die Beweglichkeit problematischer Spezies einschränkt, wirkt deshalb doppelt. Sie hebt den Wirkungsgrad an und beruhigt die Langzeitdynamik. Nach der veröffentlichten Beschreibung kombiniert das Team chemische Passivierung mit einem Pressanealschritt, also einer kontrollierten thermischen Behandlung unter definierten mechanischen Bedingungen. Man kann das als Versuch lesen, die Kristallbildung zu zwingen, weniger Löcher und weniger reaktive Ecken zu hinterlassen und gleichzeitig Moleküle so zu platzieren, dass sie Defektstellen neutralisieren. Entscheidend ist dabei nicht ein einzelner Trick, sondern die Prozessführung. Temperatur, Zeit, Druck, Atmosphäre und die Reihenfolge der Schichten. Das ist Ingenieursarbeit im besten Sinn, weil sie auf Reproduzierbarkeit und Skalierung zielt. Diese Arbeit ist mit konkreten Leistungsdaten verknüpft. Es wird von einer Solarzelle in einer sehr hohen Wirkungsgradklasse berichtet. Und zugleich von einer verbesserten Robustheit gegenüber Stressbedingungen. In der Perovskit-Welt ist das nicht nur eine Zahlenschlacht, sondern eine Richtungsentscheidung. Ein Wirkungsgradrekord ohne Stabilitätsfortschritt ist wissenschaftlich interessant, aber industriell frustrierend. Ein Stabilitätsfortschritt ohne hohe Effizienz ist wiederum selten marktfähig. Der spannende Punkt hier ist der Anspruch, beides zusammenzuführen. Und das auf eine Weise, die prozessseitig plausibel auf größere Flächen übertragbar ist. Auch die institutionelle Konstellation passt zu dieser Logik. Universitäten wie XJTU und Xiamen-Universität arbeiten oft in enger Kopplung von Chemie, Materialwissenschaft und Gerätephysik. Synthese- und Passivierungschemie auf der einen Seite, Bauelemente-Diagnostik, wie Strom, Spannung, Kennlinien, Spektralantwort, Stabilitätstest, Defektanalyse, alles, was wir eben schon hatten, auf der anderen Seite. Gerade bei Perovskiten ist diese Breite nötig, weil Ausfälle selten eine einzelne Ursache haben. ein bisschen Feuchte hier, ein bisschen Ionentriff dort, ein bisschen falsche Energieausrichtung an der Grenzfläche und das System stirbt durch tausend kleine Schritte. Wissenschaftlich interessant ist außerdem, dass sich Perowskit-Stabilität nicht nur als Materialeigenschaft behandeln lässt, sondern als thermodynamisches und kinetisches Problem. Welche Defekte sind energetisch günstig? Welche können bei Betriebstemperaturen wandern? Und wie schnell laufen Grenzflächenreaktionen? Und wie kann man diese Pfade blockieren? Verfahren wie Molecular Press Annealing sind in diesem Sinne keine Magie, sondern ein Versuch, die relevanten Freiheitsgrade zu reduzieren. Weniger mobile Spezies, weniger reaktive Oberflächen, weniger Energiespielraum für Degradation. Der nächste Prüfstein in diesem Verfahren wird sein, wie universell das Verfahren ist. Funktioniert es nur in einem sehr spezifischen Materialsystem oder kann man es auf unterschiedliche Perowskit-Formulierungen, Transportmaterial und Zellarchitekturen übertragen? Und wie sieht es bei größeren Flächen aus, wo mechanische Spannungen, Trocknungsgradienten und Defektstatistiken ganz anders spielen als auf kleinen Laborzellen? Genau diese Fragen entscheiden am Ende, ob ein Prozessname eine Fußnote bleibt oder zur Standardprozedur wird. Wir werden sehen. Man kann Rechenzentren als gigantischen Organismus betrachten. Server, Organe, Kupfer- und Glasleitungen sind Nervenbahnen. Switches sind Synapsen und wie bei Organismen gilt, wenn die Signale nicht schnell genug laufen, wird alles träge. In diesem Bild ist die Idee eines drahtlosen Glasfaserkabels fast schon provokant. Genauso beschreibt aber Payam Hendari von der University of California, Irvine, die neue Transceiver-Architektur seines Teams. Ein Wireless Fiber Patch Cord, also ein Ersatz für kurze, schnelle Verbindungen, nicht für Mobilfunk über Kilometer, sondern für ultrakurze Links innerhalb von Geräten und zwischen Rack und Komponenten. Die technische Bühne ist das F-Band. Hier konkret Frequenzen von 140 GHz. Das ist deutlich oberhalb heutiger 5G-Bänder und auch über klassischen Millimeterwellen-Anwendungen. Der Gewinn ist klar. Dort oben gibt es große zusammenhängende Bandbreiten, die theoretisch sehr hohe Datenraten erlauben. Der Preis ist ebenso klar. Freiraumdämpfung steigt, Bauteile und Packingverluste werden gemein, bös gemein. Antennen brauchen Ausrichtung und jede nichtlineare Kleinigkeit rächt sich schneller, weil die Symbolraten hoch sind. Das UCI-Team aus dem Nanoscale Communication Integrated Circuit Labs, Mann, was für ein Begriff, setzt genau an dieser Architektur an. Nicht nur am Transistor. Der Kernkonflikt bei sehr schnellen Funkchips heißt oft Datenwandler. Klassische Sender erzeugen ein Basisband digital, wandeln es per DAC in ein Analogsignal und mischen es hoch. Klassische Empfänger digitalisieren per ADC und machen die schwere Mathematik digital. Bei 120 Gigabit pro Sekunde wird das zur Energiehölle. DACs und ADCs müssen irrwitzig schnell sein. Die fressen Leistung. Wie blöd. Und sie werden zum eigentlichen Flaschenhals. Hedari beschreibt diesen Punkt als Performance Wall, die sein Team umgehen wollte oder will oder tut. In der UCI-Darstellung wird deshalb das schwere Heben Richtung Analogdomain verschoben. Der Sender Bits to Antenna soll den DAC-Bottleneck umgehen, indem er die Signalerzeugung direkt im Hochfrequenzbereich organisiert. Zizong Wang, früher Doktorand an der UCI und jetzt bei Marvell Technology, wird als Lead-Autor des Senderpapiers genannt. Und er erklärt das so bildhaft, ein bisschen viel Bild, aber was er gesagt hat, lieber Koffer perfekt packen, bevor man losrennt, statt unterwegs chaotisch zu sortieren. Naja, jetzt wissen wir, was er meint. Konkret geht es um RF-Domain. 64 QAM. 64 QAM, also Quadraturamplitudenmodulation. Kodiert pro Symbol mehrere Bits über Amplitude und Phase. Das ist spektral effizient, aber empfindlich, wenn man 64 QAM nicht erst digital ausrechnet und dann wandelt, sondern im RF-Pfad analog zusammensetzt. Damit spart man Wandelarbeit, bezahlt aber mit analoger Präzisionsarbeit dafür. Und das ist sehr kompliziert, sehr komplex. Auf der Empfängerseite greift ein ähnlicher Gedanke. Yusuf Hus-Hassan, er war früher bei UCI Doktorand und inzwischen bei Qualcomm beschäftigt. Er wird als Lead-Autor des Empfängerpapiers zitiert. Und er sagt, also übliche Receiver werden so schnelle Daten nur mit massiver ADC-Struktur fassen können, die wattweise Leistung verbraten. Stattdessen nutzt das Team, sein Team, eine hierarchisch analoge Demodulation, also eine gestufte analoge Demodulation, die die komplexen Signalstrukturen schrittweise entpacken, bevor überhaupt digitalisiert wird. So, damit soll die Leistungsaufnahme des Receiver-Chips von etwa 230 Milliwatt bei einer Fertigung in 22 Nanometer FD-SOI erreicht werden. Wichtig ist der Kontext, den Haidari explizit setzt. Rechenzentren, dort sind viele Links kurz. Die Umgebung kontrolliert und man hat einen direkten wirtschaftlichen Hebel. Weniger Kupferkabel bedeutet weniger Material, weniger komplexes Kabelmanagement, weniger Luftwiderstand und potenziell weniger Kühlaufwand. Und es gibt noch eine zweite Motivation. Wenn Datenraten weiter steigen, wird die elektrische Verkabelung auf kurzen Strecken immer schwieriger. Signalintegrität, Crosstalk-Stecker, Backplanes sind das Problem. Mit Optik kann man viele Probleme lösen. Es ist aber nicht immer billig oder flexibel genug. Ein drahtloser Link, der wie ein Patchkabel funktioniert, wäre in diesem Sinne kein Ersatz für Glasfaser überall, sondern eine zusätzliche Option im Baukasten. Die Spaßbremse ist natürlich die Physik. 140 Gigahertz Links sind keine Alltags-WLAN-Kabel. Reichweite, Ausrichtung, Abschattung, Reflexion und die Notwendigkeit, Antennen oder Arrays sinnvoll zu integrieren, sind echte Engineering-Kosten. Auch Regulierung spielt eine Rolle. Welche Teile des 100 Gigahertz Spektrums tatsächlich breit für Kommunikation freigegeben werden, ist ein bewegliches Ziel und Haidaris Hinweis auf FCC und Standardisierungsgremien zeigt, dass der technologische Sprint parallel zu den politischen und normativen Realitäten laufen muss. Gerade deshalb wirkt das Ergebnis spannend. Es ist nicht nur höher, schneller, sondern eine architektonische Aussage darüber, wie man den Energiebedarf von extremen Datenraten in den Griff bekommt. Wenn sich dieser Ansatz über einzelne Demonstrationen, die wir bisher gesehen haben, hinaus skalieren ließe, könnte er zu einer der stillen Schlüsseltechnologien werden, die man nicht sieht, die aber entscheiden, ob die Datenströme der nächsten Dekade elegant fließen oder an thermischen oder elektrischen Grenzen kleben bleiben. Wer sich moderne KI anschaut, der sieht am Ende oft keine mystische Intelligenz, sondern eine sehr irdische Maschine. Riesige Matrizenoperationen, Milliarden Parameter, Wochen an Rechenzeit und Stromrechnungen, die wie ein schlechter Witz anfangen und wie Infrastrukturplanung enden. Genau hier setzen Ideen an, die zuerst nach Science Fiction klingen und dann plötzlich nach Thermodynamikvorlesungen. Man kann lernen, so formulieren, dass es nicht primär Rechnen auf Transistoren ist, sondern ein physikalischer Prozess, der von sich aus in die richtige Richtung relaxiert. In den letzten Wochen wurde dafür der Begriff Thermodynamic Computing prominent diskutiert. Unter anderem durch Berichte über Arbeiten von Cornel Kessert und Stephen Whitlam, die thermodynamisches Rechnen außerhalb des Gleichgewichts behandeln. Der Kern ist eine Umdeutung. Lernen wird nicht nur als Optimierung einer Verlustfunktion in Software gesehen, sondern als Gestaltung eines physikalischen Systems, dessen Dynamik diese Optimierung automatisch abbildet. Statt digitaler Schritte abzuarbeiten, lässt man ein System mit Nichtlinearitäten, Fluktuationen und Dissipationen in Zustände laufen, die den gewünschten Output repräsentieren. Training bedeutet dann, die physikalischen Parameter so einzustellen, dass das System auf typische Inputs mit dem richtigen Output reagiert. Das klingt abstrakt, ist aber in der Physik ein vertrauter Trick. Viele Probleme lassen sich als Minimierung einer Energie oder als Relaxation in einem Gleichgewicht darstellen. Der Unterschied ist, dass man nicht im Gleichgewicht bleiben will. Systeme außerhalb des Gleichgewichts können stabile Zyklen, Metastabilitäten, gerichtete Flüsse und reichere Dynamik besitzen. Genau diese reichere Dynamik ist die Ressource, die Autoren anzuzapfen versuchen. Man kann sich das wie eine Landschaft vorstellen, in der eine Kugel nicht nur bergab rollt, sondern in einer Landschaft mit aktivierten Kräften, Rauschen, Nichtlinearitäten navigiert. Und man formt die Landschaft so, dass die Kugel am Ende im richtigen Tälern landen. Die Attraktion dieser Sichtweise ist Effizienz im klassischen digitalen Trainingsprozessen. Landet viel Energie als Wärme, weil Operationen redundante Zwischenschritte rechnen, speichern, bewegen, takten, synchronisieren. Thermodynamisches Rechnen versucht, einen Teil dieser Arbeit in die natürliche Physik zu verlagern. Wenn ein System ohnehin fluktuiert und relaxiert, kann man diese Relaxation als Rechenschritt interpretieren. Populär wurde dabei eine spektakulär klingende Zahl, die in Berichten immer wieder auftaucht. In bestimmten modellierten Regimen könnte Lernen um Größenordnung effizienter werden, als das mit heutigen Systemen möglich ist. Es wurde sogar über extrem große Faktoren gesprochen, die man erreichen kann. Wissenschaftlich wichtig ist hier die richtige Lesart. Das ist keine Garantie für reale Hardware im nächsten Jahr, sondern ein Hinweis auf ein theoretisch Effizienzfenster, also darauf, dass heutige digitale Verfahren womöglich sehr weit vom physikalisch Möglichen entfernt liegen. Gerade diese Unterscheidung ist entscheidend hierbei, weil der Weg von Gleichungen zeigen Potenzial zu Chip spart real Energie lang ist. Man braucht eine physikalische Plattform, die kontrollierbar, skalierbar und rauschrobust ist. Man braucht Mess- und Einstellungsmechanismen, um Parameter zu programmieren. Man braucht eine Schnittstelle zur digitalen Welt, weil Inputs und Outputs irgendwie rein und raus müssen. Deswegen heißen sie ja so. Und man braucht einen Nachweis, dass die Effizienzgewinne nicht durch Nebenaufwände aufgefressen werden. Trotzdem ist der Ansatz wissenschaftlich reizvoll, weil er eine Brücke schlägt. Thermodynamik liefert harte Grenzen und Informatik liefert klare Aufgaben. Wenn beide Sprachen in einem Modell zusammenfinden, kann man überhaupt das sinnvoll fragen, welche Teile heutiger KI unvermeidbar teuer sind und welche nur historisch gewachsen sind. Das erzählerisch schöne Detail in diesen Perspektiven wird Lernen zu etwas, das man fast sehen kann. Nicht als abstraktes Diagramm, sondern als Energiefluss, als Entropieproduktion, sondern als dissipatives sich einschwingen in eine Struktur, die wir als Modell interpretieren. Das ist nicht automatisch besser, aber es ist eine radikal andere Art, den gleichen Berg zu besteigen. Meine Einschätzung, der größte Wert einer solchen Architektur liegt kurzfristig nicht in einem Wunderchip, sondern in einem neuen Maßstab für Ehrlichkeit. Wenn man Training als Thermodynamik formuliert, muss man sagen, wo Energie hingeht, was Dissipation kostet und welche Teile der Aufgabe wirklich Informationen erzeugen, statt nur Daten zu schieben. Und selbst wenn am Ende nur hybride Ansätze entstehen, digitale Steuerung plus analoge, nicht gleichgewichtige Dynamik für bestimmte Teilaufgaben, können genau das die Art von unscheinbarer Innovation sein, die den Energiebedarf kommender KI-Generationen spürbar drückt. Genug Gehirnjogging. Es sind schwere Themen, das gebe ich nun wirklich zu. Und es ist doch nicht immer einfach für mich, mich da hinein zu denken. Ich muss auch viele neue Begriffe lernen und sonstiges. Aber ihr könnt mir ja einfach mal sagen, ist das ein Bereich, den man ab und zu mal tangieren sollte? Ist das ein Bereich, den man besser rauslassen sollte? Oder ist das ein Bereich, wo man regelmäßig versuchen sollte, die absolute Spitzentechnologie und die Spitzenwissenschaftler und das Denken dieser Spitzenwissenschaftler und so so abstrakte Sachen wie, dass man thermodynamisches Rechnen einfach etwas ganz anderes ist, als Zahlen zusammenzuzählen, sondern dass man hier nur Prozesse hat, die automatisch das Ergebnis ergeben. Es ist nicht ganz so einfach, aber manchmal. Ich habe ja die Links dazu gestellt. Also in dem Begleittext hier auf unserer Homepage kann man sich so ein paar Quellen ansehen. Wer also daran interessiert ist, bitte schön gern. Aber wie gesagt, ich würde es gern hören, was ihr dazu zu sagen habt. Jetzt ist der Rudolf durchgeknallt, jetzt bringt er nur noch so hochwissenschaftlichen Scheiß oder. Okay, also beim nächsten Mal werde ich dann wieder sehr auf dem Boden der aktuellen, gegenwärtigen Technologie sein, zur Entspannung, ja. Und dann sehen wir mal, was ich für Meinungen zu hören, respektive zu lesen bekomme. Ich bewundere alle, die den Mut hatten, bis hierher zuzuhören. Bedanke mich bei allen Spendern, die uns helfen, über die Zeit zu kommen. Also Google ist wirklich so ein Scheiß geworden, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Wir sind im Januar mit unseren Spendeneinnahmen auf 10% des ehemaligen Maximums gesunken. Nicht Spendeneinnahmen, nein, die Spender sind super, die sind gut. Das sind ganz, ganz tolle Spender dabei. Auch die, die nicht genannt werden wollen. Ich meinte die Werbeeinnahmen bei Google. Aber das ist ja nun mal so. Die fressen sich fett, hoffentlich platzen sie irgendwann mal. Ob wir etwas ändern können daran, weiß ich nicht. Wir müssen mal sehen. Auf jeden Fall, ich bekomme jede Woche wirklich bestimmt 50, 60 Angebote zur Zusammenarbeit und machst du Video für uns und bringst du uns in dein CC2TV und dies und das und 5 bis 8 Minuten und dann kriegst du $4.000 und lauter so ein Geschiss. Aber dann sind Vorgaben dabei, was man sagen darf, was man nicht sagen darf und so weiter. Interessiert mich eigentlich nicht. Ich will nicht. Ich will weiterhin die Wahrheit sagen. Ich will weiterhin sagen, das Teil ist schlecht wie was weiß ich was. Und nicht, dass mir hinterher einer dann sagt, im Vertrag steht dies und das und jenes. Nein. Wir müssen unsere Sachen auf irgendeine Art und Weise finanzieren. Wir müssen unsere Sachen selbst kaufen, selbst kaputt machen, selbst beurteilen, selbst auseinandernehmen und dann die ehrliche Meinung sagen. Kann ja sein, jemand anderes ist andere Meinung. Ist gut so. Naja, gut. Wollte nur noch mal darauf hinweisen. Also nochmal einen großen Diener bei all denen, die uns mit ihren Spenden helfen, zu überleben. Und ich würde mich freuen, wenn das auch so weitergeht. Ich tue einfach jetzt mal den Daumen nach oben und sage immer eine Spende übrig behalten. Vielen Dank. Und in einem Monat können Sie mich, wenn ich nicht notgeschlachtet werden muss, ich muss morgen dringend zum Arzt, können Sie mich wiederhören, wenn Sie wollen, wenn Sie sich das antun wollen. Dennoch bis dahin eine schöne Zeit, bleibt gesund und froh und munter und alles Gute. Bis dann und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.